Vor der Predigt möchten wir den Predigttext lesen, 1. Mose 38. Wir hören das Wort Gottes. Es geschah aber um jene Zeit, dass Juda von seinen Brüdern wegzog und sich zu einem Mann aus Adulam wandte, der Hira hieß. Und Juda sah dort die Tochter eines Kananiters, der Schua hieß, und er nahm sie zur Frau und ging zu ihr ein. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, und er gab ihm den Namen Er. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Onan. Und wiederum gebar sie einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Schela. Er befand sich aber in Kessib, als sie ihn gebar. Und Juda gab seinem erstgeborenen Sohn Er eine Frau, die hieß Tamar. Aber er, der erstgeborene Judas, war böse in den Augen des Herrn, darum tötete ihn der Herr. Da sprach Juda zu Onan: Komm zu der Frau deines Bruders und vollziehe mit ihr die Schwagerehe, damit du deinem Bruder Nachkommen erwächst. Da aber Onan wusste, dass der Nachkomme nicht sein eigener sein würde, ließ er es auf die Erde fallen und verderben, wenn er zur Frau seines Bruders ging, um seinem Bruder keinen Nachkommen zu geben. Was er tat, missfiel aber dem Herrn, da tötete er auch ihn. Da sprach Juda zu Tamar, der Frau seines Sohnes: Bleibe als Witwe im Haus seines Vaters, bis mein Sohn Schela erwachsen ist. Denn er dachte, vielleicht könnte er auch sterben wie seine Brüder. So ging Tamar hin und blieb im Haus ihres Vaters. Als nun viele Tage verflossen waren, starb die Tochter Schuas, die Frau Judas. Und nachdem Juda ausgetrauert hatte, ging er hinauf zu seinen Schafherden nach Timna, er und Hira, sein Freund aus Adulam. Da wurde der Tamar berichtet: Siehe, dein Schwiegervater geht hinauf nach Timna, um seine Schafe zu scheren. Da legte sie die Witwenkleider ab, bedeckte sich mit einem Schleier und verhüllte sich und setzte sich ans Tor von Enaim am Weg nach Timna. Denn sie sah, dass Schela erwachsen war und sie ihm nicht zur Frau gegeben wurde. Als nun Juda sie sah, glaubte er, sie sei eine Hure, denn sie hatte ihr Angesicht bedeckt. Und er bog ab zu ihr an den Weg und sprach: Lass mich doch zu dir kommen, denn er wusste nicht, dass sie die Frau seines Sohnes war. Sie antwortete: Was willst du mir geben, wenn du zu mir kommst? Er sprach: Ich will dir einen Ziegenbock von der Herde schicken. Sie antwortete: So gib mir ein Pfand, bis du ihn mir schickst. Er sprach: Was willst du, dass ich dir zum Pfand gebe? Sie antwortete: Deinen Siegelring und deine Schnur und dein Stab, den du in deiner Hand hast. Da gab er es ihr und ging zu ihr ein, und sie wurde von ihm schwanger. Und sie machte sich auf und ging hin und legte ihren Schleier ab und legte wieder ihre Witwenkleider an. Juda aber sandte den Ziegenbock durch seinen Freund, den Adulamiter, um das Pfand von der Frau zurückzuerhalten, aber er fand sie nicht. Da fragte er die Leute an jenem Ort und sprach: Wo ist die Tempelhure, die bei Enaim am Weg saß? Sie antworteten: Es ist keine Tempelhure hier gewesen. Und er kam wieder zu Juda und sprach: Ich habe sie nicht gefunden. Dazu sagen die Leute an jenem Ort, es sei keine Tempelhure dort gewesen. Juda sprach: So soll sie das Pfand für sich behalten, damit wir nicht in Verruf geraten. Sieh, ich habe den Bock geschickt, aber du hast sie nicht gefunden. Und es geschah, nach etwa 3 Monaten, da wurde dem Juda berichtet: Deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben, und siehe, sie ist von der Hurerei auch schwanger geworden. Da sprach Juda: Führt sie hinaus, damit sie verbrannt werde. Und als man sie hinausführte, schickte sie zu ihrem Schwiegervater und ließ ihm sagen: Von dem Mann bin ich schwanger geworden, dem das gehört. Und sie sprach: Erkenne doch, wem gehört dieser Siegelring und die Schnur und der Stab? Da erkannte es Juda und sprach: Sie ist gerechter als ich, denn ich habe sie nicht meinem Sohn Schela gegeben. Und er hatte hinfort keinen geschlechtlichen Umgang mehr mit ihr. Und es geschah, als sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und es geschah, als sie gebar, da kam eine Hand heraus, Da nahm die Hebamme einen roten Faden und band ihn darum und sprach, der ist zuerst herausgekommen. Als dies aber seine Hand wieder hineinzog, siehe, da kam sein Bruder heraus, und sie sprach, warum hast du dir einen solchen Riss gemacht? Und man gab ihm den Namen Peretz. Danach kam sein Bruder heraus, der einen roten Faden um die Hand hatte, und man gab ihm den Namen Serach. Und ich möchte den Steilpass von Frank aufnehmen. Es ist ein Kapitel, das ein bisschen schräg in der Landschaft liegt. Vor allem, wenn wir bedenken, dass in Kapitel 37 die Geschichte mit Josef anfängt. Eine sehr spannende Geschichte, vor allem auch für die Kinder eine sehr spannende Geschichte. Die Geschichte über Josef. Und dann lesen wir am Ende von Kapitel 37, dass eben Josef als Sklave verkauft wurde und dass Potiphar ihn kaufte. Und dann würden wir nun erwarten, dass die Geschichte weitergehen würde. Und wir hören würden, wie es dann auch in Josef ergehen wird in Ägypten. Aber dann wird dieses Kapitel eingeschoben. Mit Juda und mit Tamar. Warum ist das der Fall? Warum ist dieses Kapitel hier mitten in der Geschichte, wo es doch ja eigentlich um Josef geht? Nun, es gibt wahrscheinlich mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass wir eigentlich einen Kontrast sehen zwischen Josef und Juda. Josef, der so vollkommen handelt und in dem natürlich auch ein Typus, ein Beispiel auf den Herrn Jesus Christus ist, und Juda, der überhaupt nicht vollkommen handelt. Sicherlich ein Grund. Ein anderer Grund ist, dass uns hier gezeigt wird, warum dann die Familie Israels nach Ägypten gehen musste. Warum? Weil die Gefahr bestand, dass sie sich mit den Kanaanitern vermischten. Geschieht ja genau hier mit Juda. Juda, einer aus einer gläubigen Familie, fängt an, sich Frauen zu nehmen oder eine Frau zu nehmen von den Kanaanitern. Und genau das Gleiche wie in Kapitel 6, als die Söhne Gottes die Frauen der Welt genommen haben, geschieht genau hier. Und dann gewaltig in Gottes Vorsehung ist, dass in Ägypten die Ägypter überhaupt sich nicht vermischen wollten mit dem Volk Israel, weil die Hirten für sie ein Greuel waren. Und Gott bewahrte sie so, dass sie sich nicht mit dem Götzendienst vermischten und dass sie isoliert waren. Aber natürlich noch ein weiterer Grund, und vielleicht der wichtigste Grund, warum dieses Kapitel hier ist, dass uns ein Vorfahre vom Herrn Jesus Christus hier präsentiert wird. Ein Vorfahre vom Herrn Jesus Christus wird uns hier präsentiert. Nicht Josef war dieser direkte Vorfahre, obwohl er eigentlich viel vollkommener war. Viel, viel vollkommener. Aber Juda. Durch solch einen Mann soll der Erlöser kommen. Und dann ganz speziell in Kapitel 49 sehen wir das dann im Segen an Juda, den sein Vater Jakob ihm gibt. Und darum geht es ja im Alten Testament. Um das Warten für einen Erlöser. Auf das Warten, oder das, um das Warten für diesen Samen Abrahams, der eines Tages kommen wird. Aber wir fragen uns natürlich, wenn wir dieses Kapitel 38 lesen, hat das Juda verdient? Dass er in der Linie Christi ist? Selbstverständlich nicht. Überhaupt nicht, und das ist genau die Botschaft, die hier vermittelt wird. Es ist eben nicht aus Verdienst, sondern aus Gnade. Und es ist deswegen auch eine abstoßende Geschichte, eine eklige Geschichte, die uns hier wiedergegeben wird. Es wird die Realität der Sünde uns gezeigt. Die Realität der Sünde in Juda und auch in Tamar. Aber dennoch zeigte sich Gott gnädig. Und der rettende Same kam durch Juda und Tamar. Und wir wissen, dass Juda und Tamar dann im Geschlechtsregister vom Herrn Jesus Christus wiederzufinden sind. Und ohne Zweifel auch im ewigen Geschlechtsregister eingeschrieben sind. Somit möchten wir diese Geschichte uns anschauen unter dem Titel Juda und Tamar. Ich habe drei Punkte. Erster Punkt, Der verlorene Sohn Juda. Das ist eigentlich eine Geschichte eines verlorenen Sohnes. Der verlorene Sohn Juda. Dann zweitens, der fehlgeleitete Glaube Tamars. Der fehlgeleitete Glaube Tamars. Und drittens, der Triumph der Gnade. Der Triumph der Gnade. Wir wollen den ersten Punkt uns anschauen, der verlorene Sohn Juda. Und genau das ist das, was uns hier präsentiert wird, dass ein verlorener Sohn wegzog von zu Hause. Nun, er hat nicht wie in Lukas 15, der verlorene Sohn, das Erbe gefordert von seinem Vater, aber er zog weg von der Familie, er zog weg von der Gemeinde, er zog weg von den Gläubigen. Er zog nach Adulam, er zog zu den Kananitern. Er zog zu den Kananitern. Es geschah aber um jene Zeit, dass Juda von seinen Brüdern wegzog und sich zu einem Mann aus Adulam wandte, der Hira hieß. Er wollte nicht mehr Gemeinschaft mit dem Vater, mit den Brüdern haben, vielleicht aus verständlichen Gründen. Es war sicherlich eine Familie, die am Anfang nicht so funktionierte. Aber natürlich war es dennoch die Familie, die die Gnade hatte und die Verheißungen hatte und erst weggezogen von dieser Familie. Von der Gemeinde eigentlich weggezogen. Und dann sehen wir auch, dass die Gottlosen eigentlich seine besten Freunde wurden. In Vers 1 wird es betont, zu einem Mann aus Adulam wandte. Es wird nichts über diesen Mann gesagt oder nicht mal der Name wird uns gegeben. Aber dann zweimal wird betont im Text, dass er ein Freund von Juda war. Vers 12 am Ende, Entschuldigung, der Name ist ja hier, Hira, sein Freund aus Adulam. Und dann Vers 20 sehen wir hier, auch Juda aber sandte den Ziegenbock durch seinen Freund, den Adulamiter. Hier wird betont, dass er ein guter Freund von ihm war. Wir sehen hier, Juda hatte mehr Interesse an der Freundschaft mit den Gottlosen als mit den Gottesfürchtigen, als mit den Gläubigen. Und die Frage ist auch natürlich im Raum dann, wie sieht es bei dir aus in deinem Leben? Mit wem hast du Gemeinschaft? Hast du mehr Gemeinschaft mit den Gläubigen und den Gottesfürchtigen? Oder gefällt dir viel, viel besser die Gemeinschaft mit Hira, diesem Mann aus Adulam, diesem Kananiter, diesem gottlosen Mann? Warum gefällt ihm aber die Welt? Warum gefällt ihm die Welt? Nun, wir sehen, dass ihm vor allem eigentlich, was ihn antrieb, war die Augen- und Fleischeslust. Und das wird eigentlich in Vers 2 ziemlich klar gemacht. Das heißt, und Juda sah dort die Tochter eines Kananiters, der Schua hieß, und er nahm sie zur Frau und ging zu ihr ein. Und hier ist es, dass der Name von ihr nicht erwähnt wird. Sie ist eigentlich nur ein Objekt der Begierde. Er sah sie, er nahm sie, er ging zu ihr ein. Die Augenlust trieb ihn, die Fleischeslust trieb ihn. Und wahrscheinlich auch die Liebe für Reichtum, die ihn trieb. Denn wir sehen auch vorher in den vorigen Kapiteln immer wieder, wie auch schon bereits sein Vater Jakob für eine zu lange Zeit in Sichem war, weil es dort wahrscheinlich gut war für das Geschäft, bis dann seine Tochter vergewaltigt wurde. Und hier sehen wir etwas Ähnliches, dass es ihm eigentlich sehr gut ging. Und das sehen wir in Vers 18. Denn er hat einen Ziegelring, eine Schnur und einen Stab. Das bedeutet, dass er ein angesehener Mann war in der Gesellschaft. Wahrscheinlich ein reicher Mann war in der Gesellschaft unter den Kananitern. Er rannte der Augen- und Fleischeslust nach, er rannte dem Reichtum nach. Er war ein verlorener Sohn. Er war ein verlorener Sohn. Aber du fragst dich vielleicht, aber hatte Juda nicht irgendwie dennoch einen Glauben? Hat er nicht noch irgendetwas mitgenommen aus dem Vaterhaus heraus? Nun, ein bisschen wahrscheinlich schon. Denn es ist ja interessant, wie er möchte, dass einer seiner Söhne dann an der Frau von dem Bruder, oder das heißt es in Vers 8, da sprach Judah zu Onan: Komm zu der Frau deines Bruders und vollziehe mit ihr die Schwagerehe, damit du deinem Bruder Nachkommen erwächst. Also es war natürlich gang und gäbe in dieser Zeit, aber warum möchte er das dann? Nun, diese Schwagerehe war wichtig, damit es den Witwen nachher gut auch ging und dass sich jemand um sie kümmerte. Aber warum wollte er diese Nachkommen haben? Nun, wegen der Verheißung, die gegeben wurde, dass aus dem Samen Jakobs oder Isaaks und Abrahams ein Erlöser kommen wird. Und irgendwie hat er einen Glauben, irgendwie kannte er diese Verheißungen. Und darum war die Schwagerehe so wichtig in Israel übrigens. Weil jedes Mal die Frage bestand, ist vielleicht dieser der Same, der uns erlösen wird? Und so wollte Gott nicht, dass irgendein Name einer Familie ausgerottet wurde in Israel. Irgendeinen Glauben hatte er. Aber es scheint so, das war nur so ein intellektueller Glaube. Denn sein Leben zeigte etwas völlig anderes. Sein Leben zeigte Fleischeslust, Augenlust, Liebe für den Reichtum. Und er häufte Sünde über Sünde an. Und wo sehen wir das, dass er Sünde über Sünde anhäufte? Nun, wir sehen das darin, dass er zum einen zwei überaus gottlose Söhne aufzog. Nun, selbstverständlich ist es nicht immer die Verantwortung der Eltern, wie die Kinder rauskommen. Aber ich denke, wenn du zwei ganz besonders gottlose Söhne aufziehst, musst du vielleicht trotzdem mal hinter die Bücher gehen. So gottlos waren sie, dass Gott sie sogar tötete. Tut das Gott immer noch heute? Sehr wohl. In Korinth tat er das. Ananias und Sapphira tat das Gott. Wir können es nicht genau sagen, weil wir nicht eine direkte Offenbarung Gottes haben. Aber manchmal ist es so, wenn man vielleicht mit der Gnade Gottes spielt, dass irgendwann Gott eingreift und auch heute noch tötet. Dann sehen wir als nächstes, nicht nur, dass er gottlose Söhne aufzog, ist natürlich auch interessant, dass in Vers, das ist mir gerade jetzt bei der Lesung aufgefallen, wie in Vers 4 und 5 gesagt wird, wie die Frau von Juda die Söhne nannte und wie er in Kesib war, als der eine Sohn geboren wurde. Das bedeutet, dass wahrscheinlich Juda völlig abwesend war und nicht hier war zu Hause und seine Söhne nicht aufzog. Aber das Nächste, was wir dann auch sehen, ist, dass er irgendwie auch abergläubisch war. Schau dir Vers 11 an. Nachdem er dann gesehen hat, dass schon zwei seiner Söhne umgebracht wurden, heißt es dann in Vers 11, da sprach Judah zu Tamar, der Frau seines Sohnes, bleib als Witwe im Haus seines Vaters, bis mein Sohn Schela erwachsen ist. Nun, er sagt, bis er erwachsen ist, sagt er, ist zu jung. Aber der wahre Grund sehen wir nun im zweiten Teil von Vers 11. Denn er dachte, vielleicht könnte er auch sterben wie seine Brüder. Was er wahrscheinlich glaubt ist, diese Tamar ist eine Unglücksbringerin für mein Haus. Die muss weg. War nicht so die feine Art. Denn eigentlich hätte er sich um sie kümmern sollen. Aber sendet sie zurück zu ihrem eigenen Vater. Natürlich war er ein Lügner. Er sagte, ja, ich werde dann meinen nächsten Sohn dir geben. Aber das tat er natürlich nicht. Und dann war er ein Heuchler. Er war ein Heuchler, denn wir sehen dann vor allem natürlich in der Geschichte nachher, wie er zu der Tamar einging. Er wusste natürlich nicht, dass sie eben die Frau seines Sohnes war. Selbstverständlich wird das uns gesagt in Vers 16. Aber dennoch sehen wir dann nachher, wie er seinen Freund wieder sandte. Er war nicht mal Manns genug, um selbst zu gehen, um den Ziegenbock zu bringen. Er schämte sich eben ein bisschen, vielleicht wegen dem, wie er aufgezogen wurde, ein bisschen berührte ihn das Gewissen, sandte seinen Freund. Und dann sehen wir dann, als der Freund zurückkam, war er ein bisschen beschämt, Judah, aber war nicht beschämt wegen der Sünde, sondern heißt hier in Vers 23, so soll sie das Pfand für sich behalten, damit wir nicht in Verruf geraten. Sehen wir, Judah kümmerte sich nur darum, wie sein Ruf war. Nur darum, wie sein Ruf war. Wenn es niemand rausfindet, stört es ihn nicht. Und wie sieht es in deinem Leben aus? Schmerzt dich die Sünde wegen der Sünde? Oder nur, weil herausgefunden wurde, dass du sündigtest? Ist es ein großer Unterschied? Ist der Unterschied, ob man wirklich wiedergeboren ist oder nicht wiedergeboren ist? Schau dir zum Beispiel dann Josef später an, als die Frau des Potiphars ihn versuchte. Er sagt ihr nicht, oh, jemand wird das vielleicht rausfinden. Darum sollen wir das nicht tun. Nein, er sagt ihr, wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Zwei verschiedene Männer werden uns hier präsentiert. Den einen störte es nur, wenn jemand etwas rausfand über seine Sünde. Den anderen schmerzte es, wenn er gegen Gott sündigte. Und dann selbstverständlich eben war auch ein Heuchler darin, dass er vor allem die Sünde bei den anderen sah, aber nicht bei sich selbst. Ein klassisches Beispiel von diesem Gleichnis, das der Herr Jesus Christus erzählte mit dem Balken im eigenen Auge. Wir sehen nämlich, wie er dann hörte, wie Tamar schwanger war und dann sagte er, da sprach Judah, führt sie hinaus, damit sie verbrannt werde. Die Sünde bei anderen sehen, aber nicht bei sich selbst. Nun, wie sieht es in deinem Leben aus? Bist du dem Judah ganz ähnlich? In deinem Innersten? Das sich dann auch zeigt gegen außen? Nun aber, was brachte diesen Judah, diesen verlorenen Sohn, schlussendlich zum Umdenken? Eine Kanaaniterin bewirkte das, oder Gott bewirkte es durch eine Kanaaniterin. Und das ist unser nächster Punkt. Der fehlgeleitete Glaube Tamars. Wir haben uns zuerst nun den verlorenen Sohn angeschaut. Nun wollen wir uns Tamar anschauen. Und wer ist diese Tamar? Nun, höchstwahrscheinlich im ganzen Kontext, es wird zwar nicht direkt gesagt, aber im ganzen Kontext drin war sie wahrscheinlich eine Kanaaniterin. Denn er lebte in Kanaan unter den Kanaanitern und er nahm für seine Söhne eine Frau oder für den ersten Sohn eine Frau. Und ist es nicht interessant, wie auch uns hier gesagt wird in Vers 6, und Judah gab seinem erstgeborenen Sohn Ea eine Frau, die hieß Tamar, dass es für Judah ganz wichtig war, was für Frauen seine Söhne heirateten, aber sein eigener Vater durfte kein Wort verlieren bei ihm selbst. Und das geschieht oft mit denen, die rebellisch sind, ihren Eltern gegenüber. Sie selber möchten ja nicht, dass ihnen irgendjemand etwas reinredet. Aber sie verlangen absoluten Gehorsam von jedem Einzelnen unter ihnen. Ist oft so bei Rebellen. Sie glauben nämlich dann auch an Hierarchien. Nur nicht Hierarchien, die über ihnen sind. Nun dann, er gab eben diese Tamar, seinem ersten Sohn, und dann starb dieser, Gott tötete ihn. Und dann sehen wir die Geschichte mit dem nächsten Sohn, da sprach Judah zu Onan, komm zu der Frau deines Bruders und vollziehe mit ihr die Schwagerehe. Wenn wir das nicht machte, eigentlich verachtete damit Onan auch auf irgendeine Art und Weise Christus, weil er nicht wollte, dass irgendwie Christus durch diese Frau kommen wird. Er wollte nämlich, dass sein eigener Name auch an diesem Kind sein wird und somit auch er die Ehre bekommen würde. Aber hier sehen wir, wie es in Vers 9 heißt, aber Onan wusste, dass der Nachkomme nicht sein eigener sein würde, ließ er es auf die Erde fallen und verderben, wenn er zur Frau seines Bruders ging, um seinem Bruder keinen Nachkommen zu geben. Und Gott tötete auch Onan. Und schließlich hätte Tamar aber dann Schela heiraten sollen. Und hier haben wir bereits gesagt, es war wahrscheinlich nicht in erster Linie, weil er zu jung war, vielleicht war er ein bisschen zu jung, aber der wirkliche Grund wird uns eigentlich im zweiten Teil von Vers 11 gezeigt. Judah hatte Angst, dass vielleicht auch sein nächster Sohn sterben würde. Und er dachte, das Problem läge bei Tamar und nicht wirklich bei ihm selbst oder bei seinen Söhnen. Und eigentlich wäre die Geschichte an dieser Stelle vorbei, wenn Tamar das akzeptiert hätte. Wenn sie einfach zurück zu ihrem Vater gegangen wäre und vielleicht einen anderen Mann geheiratet hätte. Aber tat sie nicht. Tamar hat es vielleicht bereits schon geahnt, dass ihr Schela nicht gegeben werden wird. Und sie wartet, und sie wartet, und es geschieht nichts. Was geschieht, ist, dass die Frau Judas stirbt, und dann hat Juda ausgetrauert, und dann ging er hinauf, um seine Schafherden zu scheren, oder zu seinen Schafherden. Und dann gab es die Schafschur, und das hat auch Tamar gehört. Und was geschah normalerweise bei der Schafschur, oder als die Schafe geschert wurden? Es gab ein großes Fest. In der Geschichte von David hören wir das ja auch mit Nabal und Abigail. Wie Nabal ein großes Fest feierte, als die Schafe geschoren wurden. Und das war gang und gäbe in dieser Zeit. Und somit dachte wahrscheinlich auch, nun, es wird sicherlich auch etwas Alkohol fließen, dachte Tamar, das ist nun der Moment, wo ich etwas tun könnte. Sie kannte ja Juda und seine Begierde. Wie das auch schon sicherlich ganz klar ihr wurde, als sie mit ihnen zusammenlebte. Und nun führte sie einen Plan aus. Sie hat sich als eine Hure verkleidet. Juda kam der Straße entlang und bog zu ihr ein. Und dann sehen wir noch, wie hier verhandelt wird um den Preis und wie dann Juda bereit ist, um eigentlich seinen Pass und seinen Führerschein dort liegen zu lassen. Genau das war es eigentlich in dieser Zeit. So konnte man ihn natürlich nachher auch identifizieren. Und sie nahm diese Dinge mit und er ging auch wieder seines Weges. Und er sandte seinen Freund mit diesem Ziegenbock, aber sie fanden eben Tamar nicht mehr. Nun aber, wie sollen wir die Handlungen von Tamar kategorisieren? War das gut, was sie gemacht hat? Die Art und Weise, wie sie es gemacht hat? Selbstverständlich nicht. Selbstverständlich nicht. Sie täuschte, sie betrog, sie verführte. Übrigens ganz gemäß der Familienkultur. Juda, Jakob auch öfters, täuschte, verführte. Oder wie hat Abraham ein-, zweimal auch gelogen und getäuscht wegen seiner Frau? Ganz gemäß der Familienkultur. Ein bisschen, könnte man fast schon sagen, verankert in der Familie. Und etwas Ähnliches passiert auch hier. Und natürlich wissen wir auch, wie Jakob den rechtmäßigen Segen vorher, in den Kapiteln vorher, auf eine unrechtmäßige Art und Weise erwarb. Und etwas Ähnliches geschieht auch hier. Die Art und Weise war absolut nicht richtig, wie sie die Verheißungen an sich riss. Aber was wir definitiv dennoch sagen müssen, ist, dass sie irgendeinen Glauben hatte in ihrem Herzen, der ihr von Gott gegeben wurde. Denn was hätte sie tun können? Sie hätte jemand anderes heiraten können. Oder sie hätte einfach ihr Leben weiterleben können. Aber warum möchte sie einen Samen aus dem Hause Judas haben? Nun, den einzigen Grund, den wir wirklich finden können, ist, dass sie irgendetwas von den Verheißungen gehört hat in diesem Haushalt. Dass eines Tages ein Same kommen wird aus diesem Haushalt, der der Erlöser der Welt sein wird. Und darauf hoffte sie irgendwie. Ja, es war ein unvollkommener Glaube. Irgendein fehlgeleiteter Glaube, aber im Kern von Gott gegeben. Und es war ja auch nicht überraschend, dass sie so handelte. Sie war vorher in einer nominell christlichen Familie, wo es ganz viel Heuchelei gab. Und sie selbst kam aus einem gottlosen Hintergrund. Sie wusste es gar nicht besser. Aber irgendetwas hat sie gehört mit diesem Samen, mit diesem Nachkommen. Sie handelte gemäß dem Licht, das sie selbst hatte. Ja, in ihren Handlungen ist sie kein Vorbild, überhaupt nicht. aber im Kern ihres Glaubens ist sie ein Vorbild. Und am Ende, nach diesen Handlungen, sehen wir sogar, dass Juda eingestehen musste, dass sie gerechter war als er. Ist etwas Gewaltiges? In Vers 26 wird es gesagt, da erkannte es Juda und sprach, sie ist gerechter als ich. Oder manchmal, man könnte eigentlich auch übersetzen, sie ist gerecht, ich nicht. Könnte man sehr wohl auch. Sie ist gerecht, ich nicht. Und Juda realisierte, dass er ein Sünder war. Und das bringt uns zum letzten Punkt, der Triumph der Gnade, der Triumph der Gnade. Was geschieht hier mit Juda, wenn wir wieder zurück zu Juda gehen, zum verlorenen Sohn? Nun, im größten Teil dieses Kapitels lebt er gottlos. Und plötzlich kommen wir zu Vers 26 und er sagt, sie ist gerechter als ich oder sie ist gerecht, ich nicht. Nun, was er hier tut, was das uns zeigt, ist Buße, dass er seine Sünde erkannt hat. Dass er seine Sünde erkannt hat. Und schau dir an, was er tut. Er sagt nicht, ich habe gesündigt, aber du auch, Tamar. Sondern er schaut einfach mal zuerst auf seine Sünde. Du bist gerechter als ich. Du bist gerechter. Oder du bist gerecht, ich nicht. Das ist ein Kennzeichen von wahrer Buße, dass man dann nicht sofort wieder zeigt, ja, aber du auch. Sondern zuerst seine eigene Sünde sieht. Und was wir dann nachher auch sehen, ist ein Indiz, wie er sich verändert hat. Und er hatte hinfort keinen geschlechtlichen Umgang mehr mit ihr. Er lebte nicht mehr genau nach dem gleichen Prinzip der Fleischeslust und Augenlust. Und ich gebe zu, das ist hier lediglich ein Indiz, hier in diesem Kapitel. Aber nun, wenn wir vorwärts blättern zu den nächsten Kapiteln, dann sehen wir, dass diese Buße von Kapitel 38 echt war. Denn Juda veränderte sich. Er war nicht mehr der verlorene Sohn, sondern er wurde von der Gnade Gottes verändert. Und wenn wir dann eigentlich zu Kapitel 42 kommen, sehen wir, wie die Söhne von Jakob nach Ägypten gesandt werden. Und Kapitel 38 wahrscheinlich hört eigentlich dort auf, wo dann Kapitel 42 anfängt. Das ist eigentlich direkt anschließend. Von den Jahren war es wahrscheinlich so, wenn man die zusammenrechnet, dass es dann ziemlich direkt anschließend war. Dass dann Juda mit seinen Brüdern nach Ägypten ging. Das zeigt uns schon mal, dass er wieder zurückgekehrt ist zum Hause seines Vaters. Und nicht mehr weit weg lebte, irgendwo in Kanaan. Und sie zogen nach Ägypten. Und dann geschieht etwas in Ägypten, als sie Josef sahen, obwohl sie ihn noch nicht erkannt hatten. Aber dann in Vers 21 von Kapitel 42 bekennt er zusammen mit den anderen Brüdern, sie sagten aber zueinander, wahrlich, wir sind schuldig wegen unseres Bruders, denn wir sahen die Drangsal seiner Seele, als er uns um Erbarmen anflehte, wir aber hörten nicht auf ihn. Wieder ein Sündenbekenntnis. Ein Eingeständnis der Schuld. Und dann in Kapitel 43 sehen wir plötzlich, wie Juda anfängt, die Führung in der Familie zu übernehmen. Er benimmt Verantwortung in der Familie. Und er sagt zu seinem Vater, nachdem der Vater ihnen gesagt hatte, dass sie wieder nach Ägypten gehen sollten, sagt er in Vers 3 von Kapitel 43, aber Juda antwortete und sprach zu ihm, der Mann hat uns ernstlich bezeugt und gesagt, ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, wenn euer Bruder nicht bei euch ist. Und dann in Vers 8 und 9 sagt Juda, und Juda sprach zu seinem Vater Israel, gib mir den Knaben mit, so wollen wir uns auf den Weg machen, damit wir leben und nicht sterben, wir und du und unsere Kinder. Ich will für ihn bürgen. Wir sehen hier, hat Juda Sorge für die ganze Familie. Ist ein anderer Mann hier, oder? ist nicht der gleiche Juda von Kapitel 38. Ein veränderter Mann. Wenn ich ihn dir nicht wiederbringe und ihn vor dein Angesicht stelle, so will ich die Schuld tragen vor dir mein ganzes Leben lang. Und später muss er Verantwortung übernehmen. Kapitel 44. Finden Sie in Benjamins Sack, finden Sie diesen silbernen Becher von Josef. Kapitel 44. Vers 16 finden wir die Antwort von Juda darauf. Und liebe Geschwister, Juda wusste ja nicht, ob Benjamin vielleicht diesen Becher wirklich genommen hat. Er schimpfte nicht sofort mit Benjamin. Was sagte er zu Josef? Was sollen wir meinem Herrn sagen? Was sollen wir reden? Und wie sollen wir uns rechtfertigen? Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Siehe, wir sind die Knechte unseres Herrn, wir und der, in dessen Hand der Becher gefunden worden ist. Und dann sagte ja Josef ihnen, nein, nein, nur Benjamin muss hier bleiben. Ihr könnt gehen. Wenn Juda genauso eigensinnig gewesen wäre wie in Kapitel 38, hätte er gesagt, super, genial, ich kann gehen. Tut er nicht. Kapitel 44, Vers 30. Nun fängt er an zu ringen. Und wenn du das liest in Vers 30 bis 34, dann sehen wir wieder einen veränderten Juda. Vorher hasste er seinen Vater und seine Brüder. Nun kann er es nicht sich vorstellen, was für ein Schmerz durch das Herz seines Vaters gehen müsste, wenn Benjamin nicht zurückkehren würde. Und er sagt, wenn ich nun zu deinem Knecht, meinem Vater, käme und der Knabe wäre nicht bei mir, an dessen Seele doch seine Seele gebunden ist, so würde es geschehen, dass er stirbt, wenn er sieht, dass der Knabe nicht da ist. Und so würden wir, deine Knechte, die grauen Haare deines Knechtes, unseres Vaters, vor Kummer ins Totenreich hinunterbringen. Denn dein Knecht hat sich bei meinem Vater für den Knaben verbürgt und versprochen, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe, so will ich vor meinem Vater die Schuld tragen, mein ganzes Leben lang. Darum will nun dein Knecht, der Sklave meines Herrn, hierbleiben, anstelle des Knaben. Der Knabe aber soll mit seinen Brüdern hinaufziehen. Denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass der Knabe bei mir wäre? Ich möchte das Leid nicht sehen, das mein Vater träfe. Es ist ein anderer Juda, oder? Es ist nicht der gleiche wie in Kapitel 38. Sehen wir den Triumph der Gnade Gottes, der Wiedergeburt, wie Gott ihn veränderte. Und nun ist er plötzlich bereit, sein eigenes Leben hinzugeben für seinen Bruder. Und wird somit natürlich ein Bild auf Christus. Die Veränderung ist offensichtlich. Und sie war wohl auch offensichtlich für Jakob. Juda erhält den größten Segen von all seinen Brüdern. Und am Ende kam natürlich der Herrscher des Universums aus Juda heraus. Unser Erlöser, unser König, unser Gott. Und auch Tamar wurde gesegnet. Tamar, die solch einen schwachen Glauben hat. Tamar, die solch einen fehlgeleiteten Glauben hatte. Aber wenn wir das Geschlechtsregister vom Herrn Jesus Christus in Matthäus 1 lesen, dann suchen wir vielleicht nach Sarah, wird nicht aufgezählt. Nach Lea, wird nicht aufgezählt. Die einzigen Frauen, die aufgezählt werden, sind alles Kanaaniterinnen. Alle vier. Tamar, Kanaaniterin, Rahab, Kanaaniterin, Ruth, Moabiterin, was eigentlich auch eine Kanaaniterin war, Bathseba von den Hethitern, eine Tochter, die Frau von Uriah, wird sie einfach genannt. Nicht vom Volk Israel. Und was wird hier uns gezeigt? Und den Juden damals gezeigt, es ist allein aus Gnade. Und sie werden damals dann schon Matthäus am Anfang werden sie vorgewarnt. Nun, wie schon im Alten Testament, werden auch die Heiden hinzustoßen zum Volk Gottes. Denn es ist aus Gnade und nicht aus Verdienst. Es ist Gnade. Eigentlich hätten sie unter dem Gericht Gottes sein müssen. Die berühmten Mütter Israels werden nicht mal aufgezählt. Aber Tamar wird aufgezählt, weil es aus Gnade ist. Eigentlich hätte sie unter dem Gericht Gottes sein müssen. Und auch hier sehen wir, wie die Gnade triumphierte. Und die Frage, die letzte Frage, die ich stellen möchte, ist: Was triumphiert in deinem Leben? Die Sünde oder die Gnade? Die Sünde oder die Gnade? Lass uns beten. Herr, wir danken dir, selbst für solche Texte, die uns zuerst einmal vielleicht sehr komisch rüberkommen. Aber so oft ist es so, dass genau diese Texte, Herr, auch wunderbare Dinge verborgen halten, die uns deine Gnade und deine Größe zeigen. Und auch heute Morgen möchten wir bekennen, Herr, in uns selbst, auf uns selbst gestellt, sind wir nicht besser als Judah oder Tamar, aber es ist allein deine Gnade, die uns zu dir gezogen hat. Und wir danken dir vielmals für diese große, große Gnade. Und bitte, Herr, dass in jedem einzelnen Leben, das hier repräsentiert wird in diesem Raum, Herr, dass die Gnade triumphiert und nicht die Sünde. Herr, wir flehen dich an. Amen.